Soweit Manfred Dahlmann von der ISF in Freiburg in seinem empathischen Schlusswort. Ihr seid bei Radio Dreieckland bei der Sendung Wenn es regnet, wird man nass. Kritik, Erkenntnis, Kritik. Und ihr hört jetzt im Folgenden Michael Heinrich, der nun Gelegenheit hat, seine Kritik an dieser dichotomischen Konstruktion des ISF, Wissenschaft und Theorie auf der einen Seite versus Kritik auf der anderen Seite zu skizzieren und dabei auch klar zu machen, dass die ISF seiner Meinung nach zufolge sich dabei zu Unrecht auf Karl Marx bezieht.
Wenn ich das nun alles richtig verstanden habe, dann wird diese Dichotomie damit begründet, dass gesagt wird, der Wert oder auch das Kapital sei gar nicht zu begreifen, sei gar nicht zu denken. Du hast in deinem Vortrag eben den Titel meines Buches, Die Wissenschaft vom Wert, kritisiert, dahingehend Wissenschaft vom Wert unterstellt, man könne erfassen, was Wert ist, das sei aber gar nicht möglich. Man müsse die theologischen Mucken des Kapitals ernst nehmen und so weiter und so fort. Ja, was heißt das denn überhaupt? Man könne das nicht erfassen, was der Wert ist. Also sowohl in deinen Ausführungen als auch in dem Papier Konzept Materialismus stehen eine Menge Aussagen darüber drin, was denn der Wert ist, was er nicht ist. Also Aussagen, von denen du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, das sind keine wissenschaftlichen Aussagen oder das entspricht nicht dem Typus Theorie, nur da ist mir ehrlich gestanden nicht klar, was ist dann überhaupt der Status dieser Aussagen oder woran wird es denn überhaupt festgemacht? Das eine hier, das ist eine wissenschaftliche Aussage, das andere ist eine, ja irgendwie zwar sehr wichtige, Aussage, über die man sich auch streiten kann, aber irgendwie ist sie nicht wissenschaftlich. Also da habe ich den Verdacht, dass durch die Hintertür in dieser Gegenüberstellung von Wissenschaft und Kritik ein sehr reduzierter Wissenschaftsbegriff sich eingeschlichen hat. Du hast einmal in deinem Vortrag erwähnt, also klar, die Wissenschaftler, die wollen alles immer so pragmatisch zurichten. Wenn du das natürlich für Wissenschaft hältst oder mit Wissenschaft identifizierst, also ein nicht nur empiristisches Wissenschaftskonzept, und ich würde sagen, Empirismus ist nicht das einzig mögliche Wissenschaftskonzept, da gibt es auch andere, sondern ein sozusagen technizistisches Verständnis. Also wie kann ich mir jetzt irgendetwas handhabbar machen, wenn das tatsächlich alles Wissenschaft wäre, gut, dann kann man sagen, das hat vielleicht mit Kritik nichts zu tun, aber da frage ich mich, also wie kommst du zu der Verwendung, also wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht beruht es ja auch auf einem Missverständnis, wie kommst du zu der Verwendung eines dermaßen eingeschränkten Wissenschaftsbegriffes, wo also nicht mal das, was man hier unter bürgerliche Wissenschaft fasst und auch kritisieren muss, wo nicht mal das in diesem engen Technizismus aufgeht. Also insofern ist mir diese Gegenüberstellung unplausibel, mir ist der enge Wissenschaftsbegriff unplausibel und mir ist überhaupt unplausibel der Status deiner eigenen oder eurer, also wenn, das ist ja nicht nur deine Position, eurer Aussagen. Mein Eindruck ist da viel eher, also ich will jetzt auf die theologischen Mucken da nochmal zurückkommen, die du zu Recht, finde ich, ja hervorgehoben hast. Mein Eindruck ist da eher, dass dieses Verfahren, Kritik und Wissenschaft in dieser Art gegenüberzustellen, eben in diesen theologischen Mucken befangen bleibt. Der Marx hat die theologischen Mucken hervorgehoben. Er hat die Rätsel, die Geheimnisse hervorgehoben. Er sprach von der Religion des Alltagslebens. Das sind alles Begriffe, die in so einer oberflächlichen Kapitallektüre ziemlich schnell untergehen können oder man nimmt die halt so als stilistische Besonderheiten. Damit, und da glaube ich, sind wir uns einig, tun wir dem Marx großes Unrecht. Die haben eine ganz zentrale Bedeutung. Die verweisen eben darauf, dass kapitalistische Wirklichkeit etwas anderes ist als das, was sich eine empiristische Wissenschaftskonzeption oder eine empiristische Wissenschaft glaubt vorstellen zu können. Man muss nur genau hinschauen, genau messen, genaue Daten erheben und ähnliches, und dann hat man schon etwas Wichtiges erforscht. Demgegenüber hebt Marx hervor, nein, diese kapitalistische Wirklichkeit, die ist voller theologischer Mucken und Geheimnisse. Aber was folgt da jetzt raus? Dass man sagt, ja gut, die Geheimnisse lassen sich nicht lüften, wir können gar nicht begreifen, was der Wert ist. Zumindest bei Marx, glaube ich, folgt was anderes daraus. Er will, wie er das beispielsweise am Ende des vierten Kapitels formuliert, das Geheimnis der Plusmacherei enthüllen. Er will, wenn er die trinitarische Formel am Ende des dritten Bandes analysiert, diese Religion des Alltagslebens, in der sämtliche Agenten der kapitalistischen Produktionsweise befangen sind, die will er kritisch auflösen. Was nun allerdings an deiner Position extrem begründungsbedürftig ist, ist eben genau dieser Sachverhalt, warum sollen wir denn nicht erfassen können, was der Wert ist? Warum sollen wir Kapital nicht begreifen können? Da hast du nun, wenn ich es nicht überhört habe, in deinem Vortrag keine Aussage dazu gemacht. In dem Papierkonzept Materialismus findet sich eine Aussage dazu. Also da ist von die Rede davon, dass das Kapitalverhältnis sei objektiver Widersinn, es würde eine logische Unmöglichkeit ausdrücken und ähnliches. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieser logische Widersinn oder diese Absurdität damit begründet, dass es heißt, nicht intelligibel, nicht theoretisierbar und also nur ideologisierbar ist der Wert, weil kein vernünftiger Grund, es sei denn ein geschichtsphilosophischer, eben das ist dann Marxismus als Systemphilosophie, also das war nur der Einschub im Text, also weil kein vernünftiger Grund dafür angegeben werden kann, dass sich die menschliche Gattung in den Selbstwiderspruch ihrer Spaltung in Herrscher und Beherrschte, Ausbeuter und Ausgebeutete hat stürzen sollen. Also das Kapitalverhältnis soll deshalb nicht theoretisierbar sein, weil kein vernünftiger Grund dafür angegeben werden kann, warum sich die menschliche Gattung in Herrscher und Beherrschte gespalten hat. Das finde ich nun allerdings eine sehr mangelhafte Begründung. Dass es da keinen vernünftigen Grund dafür gibt, dem würde ich allemal zustimmen. Aber deswegen soll ich nicht begreifen können, wie das funktioniert. Also sozusagen, hier wird ja gesagt, es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass eine solche Spaltung stattgefunden hat. Im Kapitalverhältnis begegnet uns eine bestimmte historische Form dieser Spaltung, also diese Spaltung gibt es ja nicht nur im Kapitalismus, sondern auch schon viel früher. Aber diese historische Form, die soll ich nicht theoretisch auf den Begriff bringen können, weil es keinen vernünftigen Grund für diese Spaltung gibt, da muss ich ehrlich sagen, das hängt mir zu hoch. Also das ist, vielleicht habe ich das Argument, sehe ich das Argument nicht, nur ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
So, soweit Michael Heinrich zur Widersprüchlichkeit der ISF-Argumentation bzw. dazu, was er für widersprüchlich hält. Heinrich plädierte also vehement für das Konzept ideologiekritische Aufklärung, könnte man sagen. Aber Michael Heinrich zeigt es sich auch zusätzlich mit dem auch nicht einverstanden, was die Initiative Sozialistisches Forum dieser Wissenschaft entgegensetzen möchte.
Nun als Alternative anbietest, ist ein transzendenter Punkt. Also so, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Punkt von außen, von dem Kritik plausibel werden sollte oder Kritik formuliert werden sollte. Da müsste man sich natürlich darüber unterhalten, was dieser Punkt alles noch für Eigenschaften haben sollte. Da habe ich jetzt von dir nichts gehört, allerdings habe ich gehört, wo du glaubst, diesen Punkt finden zu können, in den Subjekten, in den Individuen, die aber doch auf der anderen Seite so vollständig kapitalistisch konstituiert sind. Also da sehe ich, ist ja der erste Widerspruch, wieso ist da noch ein Rest übrig? Dieser Rest, sagst du, ja, der ist allerdings nicht allgemein angebbar, sondern, wie du das am Ende deines Vortrags, wenn ich es richtig notiert habe, formuliert hast, Kritik können nur aus persönlichen Situationen heraus geübt werden. Sie müsse gegen die Logik des Denkens angehen, das Kapitalismus affirmiert. Also da wird ja letzten Endes Kritik zu einer moralischen Forderung. Ihr sollt gegen eine Logik angehen, die affirmiert, aus persönlichen Situationen heraus, die nicht verallgemeinerbar sind. Also was unterscheidet dann diese Transzendenz noch von dem Gefühl, ich bin jetzt dagegen? Ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, auch nur also wiederzugeben, was meinst du dann damit? Also diese Transzendenz, die von einerseits vollständig kapitalistisch konstituierten Individuen, die jetzt aus persönlichen Situationen resultiert, und diese Kritik soll gegen die Logik, gegen die affirmierende Logik angehen, und ihr Erfolg zeigt sich dann insbesondere dann, wenn der Gegner erbost reagiert. Ja, die meisten reagieren auch erbost, wenn ich ihnen ans Schienbein trete. Das jetzt, also das kann es ja nicht sein.
Bürgerlicher Moralindividualismus, starker Tobak also, was da Michael Heinrich der ISF letztendlich bescheinigt. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet jetzt wohl gespannt darauf sein, was Manfred Dahlmann darauf zu sagen hatte. Nun, ich kann es euch nicht vermitteln, denn was in der Diskussion dazu kam, war für mich überhaupt nicht plausibel. Ich hatte den Eindruck, dass wirklich auf die von Heinrich aufgemachten inneren Widersprüche der ISF überhaupt nicht eingegangen worden wären. Ja, vielleicht war das aber auch einfach schlichtweg zu hoch für mich. Ich fand in jedem Fall, dass das Ganze nicht mehr radiotauglich war. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, eben auf dieser besagten CD, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme, dann in Ruhe anhören. Ich komme jetzt abschließend noch einmal auf die Wildcat-Veranstaltung zurück und auf die Kritik an der ISF, denn hier wurde der Einwand von Michael Heinrich, dass das ISF-Konzept von einer Kritik eben auf diesen bürgerlichen Moralindividualismus hinauslaufe, noch schärfer formuliert. Im Schlusswort fragte der Referent, was denn die von ihm als unhaltbar ausgewiesene Konstruktion Kritik versus Theorie denn eigentlich solle.
Aber warum sind solche solche philosophischen Scheinfragen eigentlich so wichtig? Oder warum bekommen die so eine Wichtigkeit in diesem Zusammenhang? Eigentlich geht es um was ganz anderes. Und es geht gar nicht um Erkenntniskritik, es geht um Moral. Worauf das Ganze hinzielt, ist nämlich zu sagen, das Kapital ist eine ganz unmögliche Produktionsweise. Es ist nicht zu verstehen, es ist nicht zu begreifen, eben ist es ganz unmöglich. Das ist im Grunde, wird hier mit Bedeutung gespielt. Zu sagen, das Kapital ist unmöglich und es existiert, ist ein Widerspruch, ist klar. Aber eigentlich, der eigentliche Inhalt, das ist nochmal so meine These, der darüber gebracht werden soll, das ist so die Bedeutung, wenn ich jetzt sage, du hast ja was kaputt gemacht, das ist doch ganz unmöglich. Ja? Also das ist so dieser moralische Aufforderungscharakter. Es ist im Grunde die Angst und die Sorge davor, wenn man meint, das Kapital zu verstehen, zu begreifen, was diese verrückte und widersprüchliche Gesellschaftsform ist, dass darin schon der Keim der Rechtfertigung, der Legitimation liegt. Das ist also diese irrwitzige Angst, am besten wir können es gar nicht begreifen. Am besten es ist völlig irgendwie was völlig Fremdes, ja, was unserer Vernunft, und die bekommt dann so einen ganz hohen Wert, die Vernunft oder die menschliche oder die humane Vernunft, wie es dann heißt, das ist natürlich auch ein völliges Abstraktum, das ist eine anthropologische Größe, was soll die Vernunft sein? Aber an die soll das Kapital nicht ranreichen. Es soll also eine völlige, es darf überhaupt keine Brücke, keinen Zusammenhang geben zwischen diesem Irrsinn des Kapitals und dem Guten im Menschen, der Vernunft. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht wirklich um Erkenntniskritik. Es geht darum, Kritik am Kapitalismus in eine rein moralische Kritik zu verwandeln. Das ist sozusagen der Trick bei der Übung. Und jetzt verstehen wir das auch, weil wenn ich sozusagen vorher verzweifelt bin an der Unmöglichkeit von Praxis, dass es nichts gibt sozusagen, was da irgendwie, woran so eine Gesellschaft auch zerreißen könnte, kaputt gehen könnte, dass alle Bewegungen, alle Tendenzen, alles mir sozusagen auf alles verzichten muss, weil ich selber so frustriert bin und immer nur gegen Mauern gerannt bin, dann passt das sozusagen zu so einer Vorstellung, zu so einer Einstellung, dass ich sage, eigentlich kann ich sozusagen nur noch, ich kann mich moralisch empören, ich kann es denunzieren, das sind dann ja auch die Begriffe, die synonym für Kritik gebraucht werden, was ein bisschen absurd ist, wenn man sich überlegt, was Kritik der politischen Ökonomie heißt. Und es bleibt also nur noch diese moralische Empörung, das kategorische Urteil, also ich meine, da werden zwei Begriffe zusammengemischt, das soll ja eigentlich heißen, der kategorische Imperativ, das soll nicht sein, es soll nicht sein. Aber wie es denn tatsächlich nicht mehr ist, wie das Kapital tatsächlich aufgelöst werden kann, wie diese beschissenen Verhältnisse überwunden werden können, ist dann völlig uninteressant geworden, weil es darum gar nicht mehr geht und gar nicht mehr gehen kann. Soweit, also ja, also als ein Indiz nur noch so am Rande, was einem da eben auch auffällt, weil es jetzt öfter sowohl vom ISF oder beiläufig vom ISF als auch von irgendwelchen anderen Antideutschen kommt, ist dieses Kokettieren mit der RAF. Also ich meine diesmal nicht die Royal Air Force, sondern die Rote Armee-Fraktion. Nicht, dass das taucht dann auf, vielleicht diese neuen antideutschen Kommunisten gebrauchen oder in dieser Kurzkritik vom ISF steht es auch, ja, vielleicht hätte doch die RAF, das ist ein bisschen absurd, weil man eigentlich darf man mit so einem antizionistischen Club natürlich überhaupt nichts gemein haben als Antideutscher, aber was fasziniert daran? Was ist das Faszinosum? Weil genau, und das wissen diese Leute ja, weil das genau sozusagen diese Verzweiflungstat der RAF war, zu sagen, die ganze Linke wird korrupt, die ganze Linke biedert sich an, integriert sich wieder, Dutschke hat den Marsch durch die Institutionen ausgegeben, damit sie alle wieder schön mitspielen im System, und dann haben sie gesagt, nein, wir machen da nicht mit, wir wollen ganz radikal was anderes, wir stellen uns ganz außerhalb. Und das ist sozusagen, was mit diesem erkenntnistheoretischen Trick das ISF jetzt sozusagen auf einer theoretischen Ebene durchspielt. Muss man dazu sagen, genauso verrückt, das hat Hanna ausgeführt, genauso verrückt ist es dann natürlich, dass aus der Haltung heraus sozusagen dann eine dermaßen reaktionäre Wende kommt, dass man sich also für den Staat ausspricht und für staatliche Gewalt, erstmal passt das damit gar nicht zusammen. Und zweitens ist es sozusagen dann wirklich, ist es dann, dass das Umschlagen des eigenen Pessimismus, den man jetzt kultiviert und theoretisiert hat, ins Reaktionäre.
Ja, das soll es gewesen sein mit diesem abschließenden Wort von der Wildcat-Gruppe. Das war unser Bericht vom Kongress Der Wert, das Kapital, die Kritik an Ostern in Freiburg von der Initiative Sozialistisches Forum veranstaltet. Nun eine weitere kontroverse Debatte, die es gab, das war die zwischen Ulrich Enderwitz, der ja auch ein Klassiker der Antideutschen eigentlich war, beziehungsweise er hat dieses Buch geschrieben, Antisemitismus und Volksstaat, das sehr lobenswert ist, und auf der anderen Seite Gerhard Scheidt, der ebenfalls ein sehr grandioses Buch im Saira Verlag veröffentlicht hat. Das heißt Verborgener Staat, lebendiges Geld zur Dramaturgie des Antisemitismus. Das war eine Veranstaltung, wo sich Ulrich Enderwitz, muss man sagen, vom Begriff des Antisemitismus verabschiedet hat zugunsten einer fast schon funktionalistischen Verkürzung des Antisemitismus. Allerdings sollte das dazu nicht führen, dass man gleichermaßen damit die gesamte Kritik, die Ulrich Enderwitz an den Antideutschen hat, über Bord wirft oder meint, das eine sei logischerweise aus dem anderen abzuleiten. Aber diese Fragen werden uns in einer weiteren Sendung beschäftigen. Hinweisen möchte ich noch auf die Homepage der Initiative Sozialistisches Forum. Da könnt ihr weitere Texte zu diesem Kongress herunterladen und eben auch diese besagte CD bestellen, auf der dann eben die gesamten Vorträge und auch die Tagesveranstaltungen dokumentiert sein werden. Von Michael Heinrich ist zu erwähnen das Buch Die Wissenschaft vom Wert, erschienen im Westfälischen Dampfboot. Und die Homepage der Wildcat liest sich www.wildcat-www.de, die von der ISF isf-freiburg.org. Das war's. Wenn es regnet, wirst du nass. Kritik, Erkenntnis, Kritik. Eine Sendung von Radio Dreigland. Verantwortlich war Holger.